Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2.
Heute mit folgenden Themen: Licht ins Dunkel. Schweizer Forscher zeigen, wie Sehrezeptoren im Auge auf Licht reagieren. Das Periodensystem der Elemente, was für Schüler ein Albtraum, ist für den amerikanischen Wissenschaftsautor Sean Keen ein faszinierender Schatz der Erkenntnis. Wir haben ihn getroffen. Und? Das feine Sensorium der Brieftauben. Ein Schweizer Forscher meint zu wissen, warum Tauben immer wieder heimfinden, nämlich dank der Erdanziehungskraft. Dies die Themen in Wissenschaft DRS 2 von heute. Am Mikrofon begleitet sie Christian Heuss. Wir Menschen nehmen unsere Umwelt zu einem großen Teil über unsere Augen wahr. Doch wie eigentlich sehen wir? Diese Frage ist schwieriger, als sie klingt. Gerade beim Sehen laufen im Auge und im Gehirn eine ganze Reihe von komplizierten chemisch- und physikalischen Reaktionen ab. Und die sind noch lange nicht alle verstanden. Doch nun ist es einem internationalen Forschungsteam am Paul-Scherrer-Institut in Würnlingen gelungen, eine Grundstruktur des Sehens zu entschlüsseln, das Rhodopsin. In der Fachzeitschrift Nature haben die Forscher diese Woche gezeigt, wie diese Lichtrezeptoren auf der Netzhaut Signale vom Auge weiterleiten ans Gehirn. Mit diesem Wissen, so hoffen die Forscher, könnten sich in Zukunft manche Augenkrankheiten lindern und vielleicht gar heilen lassen. Anita von Mont berichtet.
Wer kennt es nicht? Man zieht am Morgen die Storen hoch und blinzelt in den neuen Tag. Der Körper schläft noch halb und auch die Augen müssen sich erst umgewöhnen, sagt Jörg Standfuß vom Paul-Scherrer-Institut in Villingen.
Wenn man aufwacht, sind die Augen ja noch eingestellt auf Dunkelsehen, bevor man den Rollladen hochmacht. Und diese leichte Blendung, die man dann hat am Morgen, das kommt daher, dass das Sehen noch genau auf Dunkelsicht eingestellt ist.
Jörg Standfuß ist Strukturbiologe. In einem internationalen Forschungsteam untersucht er die Struktur, also das Aussehen von Rhodopsin. Das ist ein Protein, ein Eiweiß, zusammengesetzt aus 7 Teilen und man findet es in den stäbchenförmigen Sinneszellen der Augennetzhaut. Rhodopsin sorgt dafür, dass wir Kontraste und Linien erkennen können. Bei Tag, aber auch, wenn es dunkel ist. Lassen wir die Storen also nochmals runter.
Wenn wir im dunklen Raum sind, sehen wir alles mit Rhodopsin. Am Anfang sieht man noch nicht so gut, aber nach einigen Minuten haben sich die Augen dann angepasst und man sieht im Dunkeln deutlich besser. Oder man sagt zum Beispiel, in der Nacht sind alle Katzen grau. Das kommt auch daher, weil man in der Nacht unter schlechten Lichtbedingungen mit dem Rhodopsin sieht und es kann halt keine Farben unterscheiden.
Rhodopsin ist schon recht gut erforscht. Doch bisher kannte man dieses Sehpigment nur im Zustand, den es hat, wenn keinerlei Licht darauf fällt, wenn es also inaktiv ist. Doch Rhodopsin hat noch einen anderen, einen belichteten Zustand. Und das Forschungsteam, in dem Jörg Standfuß arbeitet, konnte nun erstmals auch diesen belichteten, angeregten Zustand beobachten. Gerade dieser Zustand ist interessant, denn er verrät Neues über den Sehprozess. Jörg Standfuß schildert, wie dieser Prozess abläuft.
Man hat die Information von Licht, das ist, was das Auge macht, man sieht Licht. Und das muss übertragen werden in eine elektrische Information, die dann vom Gehirn verarbeitet wird. Und das Rhodopsin steht ziemlich am Anfang von dieser Prozedur. Das Rhodopsin ist der Lichtsensor.
Rhodopsin ist ein Lichtsensor. Das heißt, es empfängt auf der Netzhaut Licht und es gibt dann diese Lichtinformation weiter. Damit es die Information weitergeben kann, muss das Rhodopsin aber eben aktiviert werden. Und diese Aktivierung konnten die Forscher nun genau beobachten. Ausgelöst wird dieser Vorgang durch ein Vitamin A-ähnliches Molekül, das im Rhodopsin drinsteckt. Normalerweise, sagt Jörg Standfuß, habe dieses Molekül eine gebogene Form. Doch
sobald es Licht absorbiert, geht es in eine gestreckte Formation über. Und diese Bewegung der Streckung verschiebt dann das Protein, das Rhodopsin, in den aktiven Zustand.
Das Protein Rhodopsin wird dabei ein Stück weit aus der Zellmembran herausgedrückt, sodass ein anderes Protein daran andocken kann. Und dieses Andocken löst dann eine ganze Kaskade von Reaktionen aus, bis hin zum elektrischen Signal, das über die Nervenzellen ins Gehirn und in unser Bewusstsein gelangt. Jörg Standfuß und seine britischen und amerikanischen Kollegen haben also einen wichtigen Schritt im Seeprozess sichtbar machen können. Gelungen ist ihnen dies, weil sie den sehr kurzlebigen aktivierten Zustand von Rhodopsin künstlich verlängert haben.
Das Spezielle ist, dass wir das Rhodopsin nicht direkt aus zum Beispiel Tieraugen gewinnen, sondern wir produzieren das in speziellen Zellen. Und diese Zellen können wir so verändern, dass sich das Protein in der gewünschten Weise verhält. Und in dem Fall ist die gewünschte Weise eine längere Haltbarkeit des aktivierten Zustands.
Die so veränderten Rhodopsine konnten die Forscher in der aktivierten Form genau analysieren. Im Riesenmikroskop der Synchrotonlichtquelle am Paul-Scherrer-Institut. Nun also sind beide Formen von Rhodopsin bekannt. Von diesem Protein, das den Sehvorgang im Hirn anstößt, weiß man nun genau, wie es aussieht. Und das, so hoffen die Forscher, könnte künftig auch ganz praktisch von Nutzen sein. Zum Beispiel, um Nachtblindheit besser zu behandeln oder auch schlimmere Krankheiten.
Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Retinitis pigmentosa und die kann durch verschiedene Veränderungen in dem Rhodopsin hervorgerufen werden und zur Degeneration der Sehhaut führen und zur Blindness. Da wir das Protein verändern können, können wir jetzt auch die Mutationen, die diese Fehlverhalten herbeiführen, strukturell untersuchen. Und wir hoffen halt, wenn wir die bessere dreidimensionale Struktur verstehen, dann eventuell bessere bindende Medikamente herstellen zu können.
Zwar sind diese Medikamente noch Zukunftsmusik, doch für Menschen mit gewissen schweren Augenkrankheiten ist das bessere Verständnis von Rhodopsin zweifellos ein Lichtblick.
Mit einem Riesenmikroskop das Sehen sehen. Das war ein Beitrag von Anita Vornmont. Und von der Chemie, die in unseren Augen abgeht, zu der Chemie, wie sie uns oft in Klassenzimmern begegnet. Für viele zählt das sogenannte Periodensystem der Elemente zu den Albträumen der Schulzeit. 118 Elemente sind es mittlerweile. Jedes Element hat ein Kästchen für sich und eine sogenannte Ordnungszahl. Doch was für die meisten optisch wie ein langweiliger Kreuzworträtselraster aussieht, das hat für den US-amerikanischen Wissenschaftsautor Sam Keen die faszinierende Gestalt einer Burg mit einem Türmchen links und einer respektablen Befestigung rechts. Wie ein begabter Fremdenführer geleitet er den Leser in einem neuen Buch mit einer Mischung aus Anekdoten und Fakten durch die Geheimnisse dieser Burg, vom Türmchen mit Wasserstoff hinunter zu den Tiefen des Korridors der Giftmörder mit Blei, Thallium und Polonium. Madeleine Amberger hat den Autor in Washington getroffen.
Sam Keen denkt gerne an seine Kindheit zurück. Zu den angenehmen Erinnerungen zählen jedoch nicht nur, wie man meinen würde, Spiele und Streiche, sondern schlimme Halsentzündungen. Daran litt er im Alter von 8 Jahren besonders häufig.
I came down with strep throats something like a dozen times and the thermometer that my mother would put under my tongue.
Ich glaube, ich hatte in dem Jahr ein Dutzendmal Halsentzündung. Meine Mutter steckte mir dann ein Fieberthermometer in den Mund. Doch irgendwie fiel es mir immer wieder heraus und zerbrach am Boden. Das hat mir sehr gefallen, wie die kleinen Kügelchen herumgerollt sind. Quecksilber war für mich damals die faszinierendste Substanz auf der Welt. Meine Mutter hat die Kügelchen immer eingesammelt und in einem Fläschchen aufbewahrt.
Mit Quecksilber begann Sam Keens Interesse an der Chemie und in der Folge am Periodensystem. Wissenschaft interessiert den Autor immer dann am meisten, wenn sie mit spannenden Geschichten verknüpft war. Und so entstand auch die Idee zu dem Buch Die Ordnung der Dinge, denn das Periodensystem steckt voller Anekdoten von schrulligen Wissenschaftlern und nach heutigem Begriff befremdlichen Verwendungen der Elemente. Um bei Quecksilber zu bleiben, Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts verschrieben es gerne als Abführmittel. Die prominenten Erforscher Meriwether Lewis und William Clark, die im Auftrag des damaligen Präsidenten Thomas Jefferson den amerikanischen Westen bis zum Pazifik erforschten, führten Quecksilber in ihrer Reiseapotheke mit.
It kills a lot of microbes. It also kills your own body.
Quecksilber bringt tatsächlich Krankheitserreger um. Bedauerlicherweise gehen dabei auch körpereigene Zellen drauf. Es hat als heilsam gegolten, weil man dachte, der Körper wird auf diese Weise durchgespült. Lewis und Clark führten also Quecksilberpillen unter dem Handelsnamen Dr. Rush's Bilious Pills mit. Jede Pille war etwa viermal so groß wie ein Aspirin. Nach dem Verzehr einer unbekömmlichen Pflanze oder von verseuchtem Wasser schluckten sie eine Pille und bekamen Durchfall.
Historiker und Archäologen sind übrigens nachträglich recht dankbar, dass es einst Dr. Rush's Bilious Pills gegeben hat. In ihren Tagebüchern beschrieben Lewis und Clark, wo sie auf ihrer Reise durch die Wildnis ihre Lager aufgeschlagen haben. Dank dieser Pillen lassen sich diese Angaben überprüfen.
It actually had the unexpected side benefit that archaeologists and historians today can pinpoint a few places where they know Lewis and Clark must have stayed because the level of mercury in the soil is just too high for it to be naturally occurring.
Dort, wo Lewis und Clark ihr Lager aufgeschlagen haben, sind auch heute noch in Bodenproben unnatürlich hohe Quecksilberkonzentrationen zu finden. Zwar nicht giftig, aber vermutlich nicht sehr schmackhaft ist Kalium. Es sieht Aluminium zum Verwechseln ähnlich, unterscheidet sich jedoch davon in einer wesentlichen Eigenschaft. Es schmilzt bei niedrigen Temperaturen. Wenn man es in der Hand hält, wird es weich und formbar. Und darauf bezieht sich auch der englische Originaltitel des Buches von Sam Keen, The Disappearing Spoon.
The Disappearing Spoon comes in because it's sort of a classic nerdy science prank.
Der sich auflösende Löffel ist ein klassischer Streich, den Naturwissenschaftler gerne spielen. Man formt einen Löffel aus Gallium. Dann serviert man dem Opfer, dem man den Streich spielt, eine Tasse heißen Tee oder Kaffee. Dazu legt man den Löffel, der auf den ersten Blick aussieht, als wäre er aus ganz gewöhnlichem Aluminium. Das Opfer weiß natürlich, dass hier etwas nicht stimmt, wenn sich der in die heiße Flüssigkeit getauchte Teil des Löffels vor seinen Augen auflöst.
Wie es aussieht, wenn sich ein Löffel einfach auflöst, kann man sich übrigens auf einem YouTube-Video anschauen. Sam Keen empfiehlt, den Satz Gallium am Boden der Kaffeetasse sicherheitshalber lieber nicht zu trinken. Ein Kästchen höher im Periodensystem ist das Element, das Gallium so ähnlich sieht, nämlich Aluminium. Dieses hat eine wahrlich grandiose Vergangenheit. Vor 150 Jahren galt es als das kostbarste der Edelmetalle. Der europäische Hochadel war ganz verrückt danach.
Napoleon III. Von Frankreich war stolz, dass er ein Aluminiumbesteck besaß. Damit durften nur die allerhöchsten Gäste speisen. Der übrige Adel musste sich mit Messer und Gabel aus Gold begnügen. Außerdem ließ er Aluminium wie Gold in Barren gießen und platzierte diese neben die Kronjuwelen.
Auch in den Vereinigten Staaten wollte man nicht nachstehen. Eines der berühmtesten Wahrzeichen der Hauptstadt, das Washington-Denkmal, hat auf der Spitze eine Aluminiumpyramide. Damit wollte die junge Nation demonstrieren: Seht mal, wir sind so reich, dass wir sogar unsere öffentlichen Denkmäler mit Aluminium schmücken. Die überzogene Wertschätzung kam so zustande. Aluminium kommt nie in reiner Form vor. Von Wissenschaftlern unter Mühe hergestellte Proben von reinem Aluminium wurden daher damals als Wunder bestaunt. Nach der erfolgreichen Entwicklung eines industriellen Verfahrens fielen die Preise freilich in den Keller und die gute Gesellschaft griff wieder zum Goldbesteck.
Das Buch von Sean Keen kommt dieser Tage auf Deutsch in den Buchhandel. Der Titel «Die Ordnung der Dinge im Reich der Elemente», erschienen bei Hoffmann und Campe. Vögel können es, Hummer können es genauso wie Katzen oder Hunde, Fische und Wale ziemlich sicher auch und sogar Wassermolche und Meeresschnecken sollen es können. Sie alle finden nach Hause, wenn sie in großer Distanz davon ausgesetzt werden. Nicht immer und nicht alle gleich gut zwar, aber grundsätzlich scheinen die Tiere über einen Sinn oder über mehrere zu verfügen, um zu entscheiden, in welche Richtung es heimwärts geht. Sie spüren das Magnetfeld der Erde, sagen die einen. Und die haben recht, aber nur teilweise, denn neuere Experimente von Schweizer und ukrainischen Forschern mit Brieftauben deuten darauf hin, dass noch ein anderes Kraftfeld eine vielleicht noch wichtigere Rolle spielen könnte – die Erdanziehung. Patrick Tschudin berichtet.
Einer, der sich seit Jahrzehnten mit Brieftauben beschäftigt, ist der Zürcher Professor für Neuroanatomie und Verhaltensforschung Hans-Peter Lipp.
Ich war in einer früheren Epoche viele Jahre im Brieftaubendienst, wo ich als Chef Brieftaubendienst endigte.
Mit Brieftaubendienst meint Hans-Peter Lipp den 1994 liquidierten Brieftaubendienst der Schweizer Armee. Er war dessen letzter Chef. Lipp arbeitet in der Verhaltensforschung seit langem mit russischen Kollegen zusammen. Diese Verbindungen in den Osten waren es, die ihn vor 2 Jahren mit dem ukrainischen Physiker Valery Kanevsky in Kontakt brachten. Kanevsky hatte in der Ukraine schon vor 30 Jahren die bis heute mit dem Erdmagnetfeld argumentierenden Theorien über den Orientierungssinn der Brieftauben kritisiert. Der Physiker Kanevsky fragte schon vor 30 Jahren:
Welcher Ingenieur würde je in eine Rakete oder einen Marschflugkörper ein System einbauen, mit dem er anhand von geomagnetischen Informationen das Gerät ins Ziel bringen würde? Das ist viel zu variabel und störungsanfällig. Und dann hat er sich überlegt, ja okay, was ist der einzige stabile Parameter, den es gibt? Das muss der Schwerkraftvektor sein.
Der Schwerkraftvektor. Was ist das? Einfach gesagt, nehmen Sie einen Stein, halten Sie ihn frei in die Luft und lassen Sie ihn fallen. Der Schwerkraftvektor ist dann die Richtung, in die der Stein fliegt. Machen Sie dasselbe zum Beispiel in Moskau auf dem Roten Platz und dann in New York auf dem Times Square. In Moskau und in New York sieht es vor Ort immer so aus, als flöge der Stein in dieselbe Richtung, nämlich einfach senkrecht nach unten auf den Erdmittelpunkt zu. Wenn wir aber nun die gesamte Erdkugel als Bezugssystem betrachten, dann stellen wir natürlich fest, von Moskau zum Erdmittelpunkt geht's in eine andere Richtung als von New York aus zum Erdmittelpunkt. Anders gesagt, zwischen den Verbindungslinien New York-Erdmittelpunkt und Moskau-Erdmittelpunkt liegt in 3 Dimensionen gesehen ein Winkelunterschied. Kanevsky behauptet nun, ein Tier kann sich sehr genau die Richtung des Schwerkraftvektors an einem Ort einprägen, zum Beispiel in seinem Nest. Wenn dieses Tier nun von seinem Nest ein paar hundert Kilometer weg verfrachtet wird, dann spürt das Tier den Winkelunterschied zwischen der Richtung des Schwerkraftvektors in seinem Nest und der Richtung des Schwerkraftvektors an seiner neuen Position. Und aus diesem gefühlten Winkelunterschied ergibt sich auch die Grobrichtung nach Hause. Heim geht es in die Richtung, in die der gefühlte Winkelunterschied kleiner wird. Und wenn der Winkelunterschied 0 ist, dann bin ich zu Hause angekommen.
Das ist die Kanevsky-Hypothese.
Die Kanevsky-Hypothese macht andere Erklärungsversuche für den Orientierungssinn der Tiere nicht überflüssig, aber sie ergänzt sie. Erdmagnetfeld, Sonnenstand, Düfte, optische Eindrücke, dass die Tiere dies alles auch nutzen, dafür gibt es starke Indizien. Ob nun aber an der neuen Kanevsky-Hypothese mit der Erdanziehung tatsächlich etwas dran ist, das testete Hans-Peter Lipp vergangenen Sommer in der Ukraine mit Brieftauben. Landkarten zeigen die Erdoberfläche, Berge, Täler, Flüsse und so weiter. Sogenannte Gravitationskarten zeigen, wo die Erdanziehung wie stark ist. Dort, wo im Boden zum Beispiel eine Eisenerzlagerstätte steckt, Eisenerz hat im Vergleich zur Umgebung eine höhere Dichte, dort, wo eine Erzlagerstätte im Boden steckt, dort ist die Gravitation stärker als links und rechts davon. Auf einer Gravitationskarte ergibt das einen Berg, einen Gravitationsberg. Auch wenn die Erdoberfläche, also die Topographie, die Landschaft, von Auge betrachtet topfeben ist. Die Geophysik produziert Gravitationskarten, um eine erste Idee zu erhalten, was im Untergrund los ist, ohne gleich überall bohren zu müssen. Auch von der Ukraine, Valery Kanevskys Heimat, existieren von einigen Gegenden sehr genaue Gravitationskarten. Und solche ukrainische Gravitationskarten benutzte im Sommer 2010 Hans-Peter Lipp, um die Thesen von Valery Kanevsky zu überprüfen. Dazu ging er so vor. Hans-Peter Lipp befestigte an seinen in der Ukraine aufgezogenen Brieftauben Miniatur-GPS-Geräte. Diese GPS-Geräte schreiben auf den Meter genau mit, wo die Taube durchfliegt. Die so protokollierte Flugroute zeichnete Hans-Peter Lipp ein auf einer Gravitationskarte des überflogenen Geländes. Damit wollte er eine Antwort auf die große Frage: Hat die Flugroute der Taube etwas zu tun mit dem, was im Boden steckt, aber das die Taube unmöglich sehen kann? Beeinflussen die sogenannten Gravitationsanomalien im Boden den Flugweg der Taube durch die Luft?
Wir haben so ein oder zwei spektakuläre Befunde, bei denen die Brieftauben in diesem völlig flachen Land plötzlich unerklärliche Kreise ziehen. Und wenn man dann die Karten übereinander projiziert, dann sieht man, dass sie da um eine dieser Anomalien herumkurven.
Und noch etwas hat Hans-Peter Lipp beobachtet.
Es gab andere Beispiele, bei denen die Tauben sehr voraussagbare Flugwege genommen haben, zwischen zwei Anomalien hindurch, statt gerade nach Hause zu fliegen, fliegen sie einen Winkel und treffen dann dort zu Hause ein.
Das, wovon Hans-Peter Lipp hier erzählt, das sind allererste, noch nirgendwo sonst auf der Welt gemessene Hinweise darauf, dass die Tauben tatsächlich über ein bisher unbekanntes, äußerst empfindliches Gespür verfügen für die Gravitation, also für die Erdanziehung. Und dass das, was sie mit diesem bisher unbekannten Gespür spüren, dass das sogar auch ihren Flugweg beeinflusst.
Ich würde jetzt einmal sagen, 3:1 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Brieftauben tatsächlich diese Gravitationsanomalien spüren.
3:1, sagt Hans-Peter Lipp, denn die Anzahl der Testflüge ist noch zu klein, um wirklich 100% sicher zu sein. Und außer Hans-Peter Lipp in der Ukraine hat noch niemand auf der Welt solche Experimente durchgeführt. Eine unabhängige Bestätigung seiner Daten durch Dritte steht also noch aus.
Der feine Sinn der Brieftauben, Patrick Tschudin, und wie Brieftauben möglicherweise nach Hause zurückfinden. Das war's für heute von Wissenschaft Deres 2. Uns hören Sie wieder nächste Woche, selbe Zeit, selber Sender oder als Podcast jederzeit unter wissenschaft.deres.ch. Redaktion der heutigen Sendung Odette Frei, am Mikrofon Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.